Das war beeindruckend, oder? So, gleich hört ihr mich richtig. Klasse, tolle Idee, Claudia. Bin gespannt, was du dir beim nächsten Mal einfallen lässt. Sehr schön. Der Reinhold, der hatte das Thema heute schon genannt. Freiheit und Grenzen im Reich Gottes, zweiter Teil, die neue Denkweise. Und wisst ihr was, ich bete einfach vor dieser Predigt noch kurz mit uns. Jesus, ich danke dir für diesen Moment und die Zeit, die wir schon im Gottesdienst haben konnten. Danke dir dafür, dass du jetzt auch mit den Kindern bist, im Kindergottesdienst, und dass sie was Gutes von dir hören werden. Und ich danke dir auch für uns, dass wir jetzt auf dein Wort hören, auf diese Predigt hören. Und wir beten, dass du, der du lebendig hier bist, zu unseren Herzen redest. Und dass es etwas ist, was uns ermutigt, unseren Glauben baut, uns vielleicht auch korrigiert und uns in unserer Beziehung mit dir wachsen lässt. Amen. Wenn man sagt Teil 2, dann gab es einen Teil 1 und nicht alle waren bei Teil 1 da. Also starte ich mit einer kurzen Wiederholung. Letzte Woche ging es um das Thema die neue Freiheit. Ich hatte gedacht, ich pack das alte Schaubild nochmal hierher, aber kennt ihr so Flächen, die bemalt sind, wenn Kinder in der Nähe sind, die malen dann auch dazu? Und ich habe gedacht, gut, das stelle ich jetzt nicht hier vor, aber ich will auch ein bisschen dann beschreiben, was es war. In Teil 1 ging es um eine neue Situation, die Jesus für uns möglich gemacht hat. Es ist die neue Freiheit. Ich habe in der Predigt vor 2 Wochen gezeigt oder gesagt, wer sich für ein Leben unter der Königsherrschaft von Jesus entscheidet, lebt dann unter einer neuen Freiheit. Diese neue Freiheit gehört untrennbar zum Evangelium von Jesus Christus. Und das Evangelium von Jesus Christus ist ja das Evangelium, die gute Nachricht vom Reich Gottes. Und vielleicht erinnert ihr euch an das Schaubild, die da waren, da war so eine Krone, da stand Jesus drin. Und jeder, der sich für ein Leben mit ihm entschieden hat, lebt in einer Verbindung mit ihm. Wer den ersten Teil gehört hat, erinnert sich auch an die alte Denkweise, die ich vorgestellt habe. Denn die ersten Christen, die kamen ja aus dem jüdischen Glauben. Und der jüdische Glaube war eine Ethikreligion. Ich habe dargestellt, wie sie die Botschaft von Jesus und seinem Reich verstanden und dann umgesetzt haben. Und sie haben nicht einfach die alte Denkweise ihrer Ethikreligion aus dem Judentum fortgeführt, sondern sie haben angefangen, neu zu denken. Und zwar christlich zu denken und christlich zu beurteilen. Und dann hatte ich auf das Schaubild ganz am Anfang so eine Zahl gemalt, die 613, und habe die Frage gestellt, wofür stehen diese 613? Diese 613 stehen für die Gesamtheit aller Gebote und Verbote, die die Juden in ihrer Religion und in ihrem Glauben aus der Bibel heraus gelesen haben oder die sie dort gelernt haben. Wenn man es mal mit einem Wortspiel zusammenfasst, dann könnte man sagen, das Judentum war eine Regelion. Es gab einfach Regeln, wenn du diese Regeln befolgst, dann warst du der, der sozusagen das tat, was Gott will. Aber mit Jesus haben die Christen etwas anderes gelernt. Leben mit Jesus, diese neue Situation, ist keine Regelion mehr. Aber worum ging es dann? Es ging darum, sich wirklich für ein Leben zu entscheiden, das unter der Königsherrschaft Jesus sein möchte. Das ist dieser Moment bei Christen, wenn man sich bekehrt. Man sagt, ich will mein Leben als Nachfolger Jesu leben. Ich möchte ihm nachfolgen. Er soll der Maßstab meiner Entscheidung sein. Ihn will ich lieben und er ist mein Gott und mein König. Und mit dieser Entscheidung für ein Leben mit Jesus gehört auch die Taufe und das, was damit verbunden ist. In der Taufe stirbt der alte Mensch. Das neue Leben beginnt. Nicht erst in der Taufe, im Glauben erlebt man das schon vorher, aber die Taufe ist das, wo Gott uns das erfahren lässt. Und wir bekommen eine neue Identität. Wir sind ab dann Königskinder, ab dieser Entscheidung für ein Leben unter dem König Jesus. Und dann hat das Schaubild gezeigt, wie dann auch die Gemeinde Jesu zusammengehalten wird. Nicht mehr durch einen Rahmen von Regeln, sondern dadurch, dass jeder Einzelne mit diesem Jesus verbunden ist. Und diese Verbindung zu Jesus schafft dann die Einheit der Gemeinde Jesu. Also es ist diese Beziehung zu Jesus, die entscheidend war. Und ich habe das schon gesagt und es ist mir wichtig, immer wieder zu betonen, wie Oder was bedeutet das, Christ zu sein? Es bedeutet diese freie Entscheidung. Das ist kein Muss, da wirst du auch nicht hineingeboren, sondern du hast Jesus Vertrauen gelernt und dann hast du dich dafür entschieden zu sagen, ich will ihn zuerst leben. Ich will ihm nachfolgen. Jesus soll mein Vorbild sein und ich frage nach dem, was ihm gefällt und ich möchte mich von ihm verändern lassen. Freiwillig. Und in dieser Situation, in dieser neuen Freiheit, die es gibt, Jesus nachzufolgen und sich nicht mehr zuerst an Regeln zu orientieren, gibt es in der christlichen Gemeinde zwei Versuchungen. In diesem neuen Leben gibt es zwei Versuchungen, wieder in alte Muster zu verfallen. Und das ist so eine Gewohnheit, alte Muster, die Gewohnheit, sich nicht wieder von Jesus regieren zu lassen, sondern stattdessen wieder sich selbst auf den Thron zu setzen, das eigene Ego an erste Stelle zu stellen. Die eine Versuchung ist, das habe ich letzte Mal vorgestellt, die Gesetzlichkeit. Das Wort von Jesus, das Freiheit gibt und seine Gerechtigkeit und seine Gnade ins Zentrum stellt, wird zur Seite gedrängt. Stattdessen werden dann wieder in dieser Versuchung neue Regeln eingeführt. So nach dem Motto, nur wenn du nach dieser Regel lebst, dann kannst du gerettet werden. Das war auf der einen Seite. Ich glaube, das war die linke Seite auf dem Plakat. Und es gibt aber auch eine andere Seite, eine andere Versuchung. Achso, vor zwei Wochen habe ich über diese Versuchung gepredigt, Gesetzlichkeit. Und ich habe euch gezeigt, wie die frühe Gemeinde sich entschieden hat, diesem Weg nicht zu folgen. Sie hat standgehalten und die Gemeinde Jesu ist nicht wieder eine Religion geworden, weil aus dieser Prägung kamen sie ursprünglich. Und dann haben wir im Gottesdienst miteinander das komplette Kapitel 14 im Römerbrief gelesen. Ich habe euch gesagt, dieses 14. Kapitel, das ist Gottes Therapie gegen Gesetzlichkeit. Paulus hat dort für die christliche Freiheit gelehrt. Das war die eine Seite im Bild, aber es gibt auch noch eine andere Seite, eine andere Versuchung. Dort wird die Freiheit, die Gott gebracht hat, auch falsch verstanden. Es ist die Versuchung der Unabhängigkeit von Gott und von dem, was wir an Jesus lernen. Es ist eine Form von Rebellion, wenn man so will. Auch hier wird das Wort von Jesus an die Seite gestellt. Es ist die Versuchung, sich selbst die eigenen Wünsche und Interessen über das zu stellen, was Jesus gefällt und was zu ihm passt. Das Ego kommt auch wieder auf den Thron, das Wort Gottes verliert an Bedeutung, Jesus soll sich anpassen. Das ist die Versuchung, Jesus soll sich anpassen. Für beide Versuchungen und Überbetonung gibt es im Wort Gottes Aussagen, die den jeweiligen Tendenzen entgegenwirken sollen. So wie es einen Bibeltext gibt, der ein Wort Gottes gegen Gesetzlichkeit es gibt ja mehrere. Genauso gibt es auch Bibeltexte, die ein Wort von Gott gegen diese Versuchung der Unabhängigkeit sind. Und jetzt habe ich das schon mit dem, was habe ich letzte Mal gemacht, aufgebaut. Und wisst, es kommt heute was anderes. Vor zwei Wochen war das eben Gottes Therapie gegen Gesetzlichkeit. Aber es ist nicht das Einzige. Heute schauen wir uns ein Wort von Gott an gegen eine falsch verstandene Freiheit, gegen diese Versuchung der Unabhängigkeit. Und ich will einsteigen mit einer persönlichen Erfahrung. Also, dass es im Reich Gottes nicht nur eine Freiheit gibt, wo jeder Einzelne vor Gott verantwortlich ist, sondern auch eine, ich sag mal, etwas, wo man merkt, hey, es gibt auch eine Grenze, wo man sagt, das passt nicht mehr zu Gott. Das ist mir an einer Erfahrung einfach sehr deutlich geworden. Es ist eine schmerzliche Erfahrung, die ich auch mit Gemeinde verbinde. Ich habe eine Situation erlebt, in der es wichtig war, als Gemeindeleitung zu einem Thema, das in der Gemeinde war, öffentlich Stellung zu beziehen und auch Grenzen der Freiheit zu betonen. Ein Mitglied der Gemeindeleitung hatte in seiner eigenen Physiotherapiepraxis Yoga- und Qigong-Kurse von einer ausgebildeten Yoga- und Qigong-Lehrerin anbieten lassen und auch dafür geworben. Und das Thema kam in der Gemeinde auf den Tisch. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie geht das? Wie steht ihr dazu? Kann jemand, der Leitungsmitglied ist, sowas in seiner Praxis in dieser Form anbieten lassen? Sind diese Yoga- und Qigong-Kurse mit den Werten und der Kultur des Reiches Gottes vereinbar oder nicht? Und dann haben wir uns als Gemeindeleitung damit beschäftigt, weil, hey, wir haben vertrauensvoll zusammengearbeitet. Das war jemand, der in der Mitte der Gemeinde gelebt hat, über viele Jahre zusammengearbeitet hat, haben wir zusammengearbeitet und wir haben gemeinsam Gott erlebt. Und dann diese Situation plötzlich, wo es verschiedene Meinungen zu diesem Thema gab. In einem längeren Meinungsbildungsprozess sind wir als Gemeindeleitung zu der Erkenntnis gekommen, Yoga- und Qigong-Kurse passen nicht zur Kultur des Reiches Gottes. Was haben wir gemacht? Gemäß dem Modell, was ich letzte Mal vorgestellt habe, dass jeder Einzelne selbst vor Gott für sein Leben verantwortlich ist, haben wir kein neues Gesetz eingeführt. Und wir haben zu jedem Zeitpunkt die persönliche Erkenntnis des anderen respektiert. Aber weil das Leitungsmitglied nicht selbst vom Amt zurückgetreten ist oder sein Amt pausiert hat, mussten wir in der Gemeinde zu diesem Thema öffentlich Stellung beziehen. Und das haben wir dann auch getan. Und es hat eine Leitungskrise ausgelöst mit mehreren Gemeindeaustritten. Im Zuge dieser Leitungskrise sind 7 Personen aus der Gemeinde ausgetreten, in einer kleineren Gemeinde. Das merkt man. Und ich habe einen emotionalen Zusammenbruch erlebt, weil diese Krise mich so mitgenommen hat in dieser ganzen Konstellation. Und ich war 6 Wochen krankgeschrieben. Also für mich ist dieses Grenzen ziehen, dass es was kostet und nicht immer alles sauber gelingt und es auch Kraft kostet, ist meine Erfahrung. Und jetzt kann man sich fragen, war das denn nötig? Hätte man nicht einfach sagen können, der eine sieht es so und der andere sieht es so und jeder ist persönlich vor Gott verantwortlich und dann die Dinge einfach laufen lassen? Und die Antwort ist klar, nein. Zum Reich Gottes gehört nicht nur eine neue Freiheit, sondern es gibt auch eine neue Denkweise, bei der wir als Gemeinde beurteilen und entscheiden sollen, was passt zu einem Leben unter dem König Jesus und was nicht. Und wenn etwas nicht passt, dann darf der Einzelne es anders sehen. Aber für die Gemeinde muss klar sein, welche Lehre und welche Ethik Jesus gemäß ist und welche nicht. Und das, was dann Gemeindeerkenntnis ist, wird dann auch von vorne gepredigt. Es ist mein Ziel, mit dieser Predigtreihe die Urteilsfähigkeit von uns als Gemeinde zu fördern. Und ich wünsche mir, dass wir gemeinsam dann in der Lage sind zu unterscheiden, was gut und was richtig ist. Das dann aus so einer inneren Motivation tun zu wollen. Es gibt einen Bibeltext, der uns deutlich macht, einen kurzen, wie wir das machen sollen. 1. Thessalonicher 5, 21 und 22. Ich lese euch den mal nach der Luther-Übersetzung der Neuen. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Das schreibt Paulus hier an Christen, die mündig sind. Und sie sollen alles prüfen, das Gute behalten. Hier ist ein Auftrag. Und sie sollen auch in der Lage sein, ja, Gutes und Böses zu unterscheiden. Und wenn man unterschieden hat, dann folgt danach eine Entscheidung. Und diese Entscheidung heißt, das Gute behalten und das Böse meiden. Also es gibt diese Freiheit, jeder ist persönlich von Gott verantwortlich, auch für das, wie er lebt. Da reden wir uns einander nicht rein. Wir werden nie fremdbestimmt, auch nicht von der Gemeinde. Aber innerhalb einer Gemeinde fördern wir die Orientierung, was passt denn zu diesem Jesus und was nicht. Und dieser Bibeltext heute soll einfach unsere Sinne dafür schärfen, wie das geht, wie Paulus das macht. Und ihr werdet merken, Paulus führt nicht einen neuen Regelkatalog ein. Das macht er an keiner Stelle. Aber er will uns eine neue Denkweise beibringen. Und ich möchte, dass wir diese Neudenkweise verstehen. Der Predigttext, wenn ihr mitlesen möchtet, steht im 2. Korintherbrief, die Verse 6 bis 14. Aber wir steigen nicht gleich ab Vers 14 ein, sondern etwas eher. Denn der Text, den wir gleich lesen werden, enthält eine Kritik von Paulus an die Christen in Korinth. Aber vor seiner Kritik macht Paulus ein paar einleitende Worte. Paulus sieht in der christlichen Gemeinde in Korinth ja Dinge, die er kritisieren muss, aber wir sind alle Menschen, ja? Niemand hört Kritik gerne. Wir nicht und die Leute damals auch nicht. Und wenn man jemanden kritisiert, dann ist immer wichtig, wie ist die Beziehungsebene, ja? Wenn die Beziehungsebene schwierig ist, dann kannst du kritisieren, wie du willst. Es kommt nie so an, wie du es meinst. Und Paulus gibt sich Mühe, hier die Beziehungsebene zwischen sich und den Korinthern einfach positiv zu beeinflussen. Die Beziehungsebene zwischen beiden ist belastet, aber Paulus will mit Kritik zum Guten leiten. Er meint es väterlich und so wirbt er, bevor er zum kritischen Punkt kommt, um das Vertrauen der Gemeinde. Und wir lesen das ab Vers 11. Spürt mal etwas von der Herzenshaltung, die hier rüberkommt. Ach, ihr lieben Freunde in Korinth, wir haben aufrichtig mit euch geredet. Unsere Herzen stehen euch völlig offen. Wenn irgendetwas zwischen uns steht, so liegt es nicht daran, dass wir es an Liebe zu euch hätten fehlen lassen, sondern daran, dass ihr uns eure Liebe vorenthalten habt. Ich spreche jetzt so, wie ich es mit Kindern tun würde. Öffnet doch eure Herzen. Also merkt ihr etwas von dieser Motivation? Empfindet ihr etwas von dieser Herzenshaltung, die das Handeln von Paulus bestimmt? Also da ist nichts vom erhobenen Zeigefinger von, ich will euch die Leviten lesen oder so, sondern es ist väterlich. Es geht ihnen darum, zum Guten zu ermutigen. Falsche Wege sollen sie erkennen und verlassen können. Und das ist dann der nächste Punkt. Es geht, ich will euch jetzt den Predigttext am Beamer zeigen, genau, und habt ihr gleich den Text vorne. Ist nicht lang, kriegt es hin. Ich hoffe, es ist so groß, dass ihr mitlesen könnt. Und ich lese uns diesen Text ab Vers 14 nach der Neues Leben Übersetzung. Macht nicht gemeinsame Sache mit den Ungläubigen. Wie kann die Gerechtigkeit sich mit der Gesetzlosigkeit zusammentun? Wie kann das Licht mit der Finsternis zusammenleben? Welche Übereinstimmung kann es zwischen Christus und dem Teufel geben? Wie kann ein Gläubiger der Partner eines Ungläubigen sein? Und welche Gemeinschaft kann zwischen dem Tempel Gottes und Götzenbildern bestehen? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will mitten unter ihnen sein und mitten unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Deshalb verlasst sie und trennt euch von ihnen, spricht der Herr. Rührt ihre unreinen Dinge nicht an und ich werde euch mit offenen Armen aufnehmen. Ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Lasst uns mal die Struktur von diesem Text betrachten. Paulus ist ja rhetorisch wunderbar unterwegs. Paulus bildet 5 Gegensatzpaare und er stellt 5 rhetorische Fragen. Ich habe euch das ein bisschen mit Nummern gekennzeichnet. Und die Antwort auf diese rhetorischen Fragen kann immer nur negativ ausfallen. Keine. Und die Gegensätze, die er darstellt, bleiben unvereinbar. Und bevor wir uns das im Einzelnen anschauen, können wir uns die Frage stellen, warum hat es Paulus überhaupt nötig, Menschen, die mit Jesus leben, so anzusprechen? Wir haben das vielleicht auch öfter in der Gemeinde. Da gibt es Punkte, wo wir diskutieren und dann sagt der eine, ich habe da auch den Heiligen Geist, ich lese auch die Bibel, aber ich sehe es anders als du. Also warum hat Paulus das überhaupt nötig? Oder wie geht das? Die Korinther haben auch den Heiligen Geist, nicht weniger als Paulus. Sie leben auch in der Fülle der Gaben Gottes. Sie können doch auch beurteilen, was geht und was nicht. Warum kann es nötig sein, dass Christen so eine Ansprache brauchen? Und die Antwort liegt irgendwo auf der Hand. Die Klarheit ist hier verloren gegangen. Einige, wenn nicht sogar viele in der Gemeinde versuchen, Dinge miteinander zu vereinbaren, die nicht zusammenpassen. Und jetzt schauen wir uns die Gegensatzpaare an. Als Gerechte wollen sie sich mit Gesetzlosen zusammentun. Als Licht glauben sie, mit Finsternis zusammenleben zu können. Dass Jesus und der Teufel nicht übereinstimmen können, empfinden sie gar nicht mehr. Gläubige und Nichtgläubige werden bei ihnen Partner. Sie haben kein Problem damit, im Tempel Gottes, das bedeutet in ihrem Leben, auch Raum für andere Götter zu lassen. Und das stellt Paulus einfach fest und er kann da nicht schweigen, sondern er weist sie auf diese Situation hin. Und ich frage euch, wie kann das gehen bei Menschen, die gesagt haben, ich will Jesus nachfolgen? Menschen, die mit dem Heiligen Geist leben. Und ich habe diese Fragen gehört, ja. Müsste der Heilige Geist nicht schützend wirken? Verhindert er nicht, dass so etwas passieren kann? Dass man automatisch sagen kann, also wenn du an Jesus glaubst, der Heilige Geist in dir ist, dann machst du doch alles. Verstehst doch alles richtig und bist gut unterwegs. Was würdest du auf solche Fragen antworten? Es gibt eine Versuchung, für die viele Christen empfänglich sind. Und ich sage euch, ich bin da genauso empfänglich für. Und wegen dieser Versuchung brauchen wir einander. Es ist die Versuchung, mir die Lehre zu suchen, die mein Leben rechtfertigt. Und die Versuchung besteht darin, ich suche die Lehre, die zu meinem Leben passt. Das ist sehr postmodern. Ich nehme mir das so und nehme mir das so. Und das, wie ich leben will, finde ich auch eine Lehre, die sagt, das ist okay. Ich bestimme, was für mein Leben gelten soll. Ich suche mir dann diese Theologie, die mein Leben rechtfertigt. Und die Lehre passt sich meinen Erfahrungen und meinen Gefühlen an. Und Gott hat eine Therapie gegen diese Tendenz. Aber diese Versuchung ist da, auch für mich. Was ist Gottes Therapie gegen diese Tendenz? Das ist die Ehrfurcht vor Gott. Die Gottesfurcht. Also ich sage, nee, nicht ich stehe an erster Stelle, sondern Gott, weil er existiert, weil er real ist. Und das zweite ist, ich entscheide mich dafür oder ich soll mich dafür entscheiden, von Gott zu lernen. Das bedeutet, sein Wort lesen und auf das eigene Herz anwenden. Und das verspreche ich dir, wenn du das regelmäßig tust, einfach Bibel lesen, du musst es nicht tief studieren, einfach lesen und das, was du verstehst, auf dein Herz anwenden, du wirst einfach gut unterwegs bleiben. Und mit diesem Ehrfurcht vor Gott und von Gott lernen, treffen wir eine Entscheidung oder ich treffe eine Entscheidung für mich. Ich treffe die Entscheidung, dass das Wort Gottes mein Herz prüft, nicht ich prüfe das Wort. Das Wort Gottes soll mein Denken verändern, nicht ich verändere das Wort Gottes, dass es dann zu dem passt, wie ich denke. Der Geist Gottes verbindet sich dann mit dieser Herzenshaltung. Und wenn du diese Herzenshaltung hast und so Bibel liest, dann wird dieser Heilige Geist dein Denken verwandeln. Römer 12, Vers 2 steht das. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinen Willen vollkommen entspricht. Bei dieser Übersetzung oder bei diesem Vers ist es wichtig, dass ihr die Übersetzung habt, die uns ins Passive setzt und Gott ins Aktive. Wir werden verändert und Gott ist der, der uns verändert. Einige Bibelübersetzungen sagen, wir sollen uns verändern. Aber nein, vom Text her, vom Griechischen, verändert Gott uns. Und ich lese uns das nochmal vor, weil hier steckt die neue Denkweise drin. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Merkt ihr, wie dieser Text, den Paulus an die Römer geschrieben hat, bei Christen die neue Denkweise als Ziel formuliert? Es gibt ein Leben von Christen, das sich von Nichtchristen unterscheiden soll. Und es sind nicht christliche Regeln, die das bewirken. Es ist die neue Denkweise. Und diese neue Denkweise hilft dabei, so zu leben, wie es zum Reich Gottes passt. Die Reich Gottes Ethik, also was wir dann leben, das kommt aus einem neuen Denken. Und lasst uns im Predigttext entdecken, wie Paulus mit dem neuen Denken für ein anderes Handeln motiviert. Und jetzt bin ich wieder hier bei diesem Text. Und er steigt mit einer Aufforderung ein. Macht nicht gemeinsame Sache mit den Ungläubigen. Paulus führt dann keine Regeln ein. Es geht Paulus zu keinem Zeitpunkt um ein Gesetz, um ein Du darfst nicht. Das ist nicht sein Orientierungspunkt. Es geht ihm um eine neue Denkweise. Und die neue Denkweise beginnt, dass er sie bei ihrer Identität anspricht. Er fragt sie, wer bist du denn eigentlich? Und was passt denn zu dem, wer du bist? Und dann werden diese Fragen gestellt. Passt dein Leben zu dieser neuen Identität von Jesus? Und ich finde auch interessant, er kritisiert ja die Korinther. Und man kann, wenn ihr die Briefe liest, ja, da gibt es viel zu kritisieren, was in der Gemeinde nicht okay ist. Aber an keiner Stelle spricht er ihnen ihre Identität in Jesus ab. Das ist für ihn nicht in Frage gestellt. Aber er erinnert sie daran. Er sagt, du bist doch gerecht. Das ist deine Identität. Gesetzlosigkeit passt doch gar nicht mehr zu dir. Du bist Licht, weil Jesus aus dir leuchtet und in dir leuchtet. Finsternis passt doch gar nicht mehr zu dir. Du bist Bürger im Reich Jesus. Jesus ist doch dein König, das Reich des Teufels passt doch gar nicht mehr zu dir. Du bist ein Gläubiger, du bist mit Jesus verbunden. Eine Partnerschaft mit einem Antigläubigen passt nicht zu dir. Du bist der Tempel des lebendigen Gottes. Gott wohnt in dir. Du gehörst ihm. Ein Götze, dem du neben Gott dienst, passt doch gar nicht zu dir. Merkt ihr, wie Paulus mit der neuen Identität ein Kriterium einführt, was eine Orientierung geben soll? Es ist die Verbindung mit Jesus, diese neue Identität, die dazu motiviert, anders zu leben. In Vers 16 und 17 schreibt Paulus, was Gott der Herr, was Jesus der Gemeinde sagt. Und Gott bestätigt diese neue Identität der Christen als Bürger seines Reiches und als Mitglieder seiner Familie. Und es ist Gott der Vater, Jesus der Sohn und der Heilige Geist, der sagt, welches Verhalten er sich von den Christen in Korinth wünscht. Und das lesen wir ab Vers 16. Gott hat gesagt, ich will mitten unter ihnen sein und mitten unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Deshalb verlasst sie und trennt euch von ihnen, spricht der Herr. Rührt ihre unreinen Dinge nicht an und ich werde euch mit offenen Armen aufnehmen. Ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Es ist gehört zu Gott, dass er uns nicht teilen will. Fällt euch das auf? Wir gehören ihm ganz und wir leben ganz mit ihm und er will uns auch ganz, unser Herz. Wie wendest du jetzt diese neue Denkweise auf dein Leben an? Und das ist mein letzter Punkt. Zuerst streichst du für dich den Satz, du darfst nicht aus deinem Kopf. Streich den raus. Du darfst nicht gehört zur alten Denkweise. Wenn das dich motiviert, du darfst nicht, also Regeln, die du im Kopf hast, das ist die alte Denkweise, brauchst du nicht. Die neue Denkweise als Kinder Gottes, als Bürger des Reiches Gottes ist eine andere. Es ist die Frage, was gefällt Jesus? Was kann ich in seinem Namen tun? Es gibt diesen Bibeltext, diese Aussage, alles, was ihr tut, tut im Namen des Herrn. Da ist nicht nur an Gemeindebetrieb gedacht, sondern an alles. Wie lebst du Freundschaften? Wie gestaltest du Hobby und Freizeit? Und wie lebst du schöne Dinge, ja? Und wie bist du in der Familie, auf Arbeit und natürlich auch hier im gemeindlichen Kontext? Und dann stell dir die Frage, was kann ich im Namen von Jesus tun? Und jetzt hoffe ich, dass du kein Gottesbild hast, wo Gott eine Spaßbremse ist, ja? Wo du sagst, wenn ich so lebe, dann ist alles was Schönes verboten. Nee, ist es nicht. Ich sage immer, alles, was ich schön finde, hat Gott gemacht. Ja, und es ist positiv und Gott verdirbt einem nichts, aber er gibt einem Orientierung. Also du stellst dir die Frage, was kann ich in seinem Namen tun? Was passt zu einem Leben, das unter der Königsherrschaft von Jesus steht? Und wenn du Fragen hast, willst du Antworten suchen. Wie kriegst du Antworten? Natürlich schaust du in die Bibel, aber du bist doch im Gespräch. Ich hoffe, du hast einen Hauskreis oder eine Kleingruppe, ja, wo du Fragen stellen kannst oder einen christlichen Freund oder Freundin, wo du sagen kannst, hey, das ist meine Frage. Wie denkst du darüber? Was passt zu Jesus? Bei dieser Denkweise sind wir herausgefordert zu beurteilen. Da ist kein Gesetz, das uns für alles im Leben eine Regel gibt, sondern wir sollen selber beurteilen, Gutes und Böses unterscheiden lernen. Und das Gute, das zu unserer neuen Identität passt, sollen wir tun. Aber das Böse sollen wir lassen und wir wollen es auch lassen, weil es nicht mehr zu unserem neuen Leben passt. Und ich erinnere euch nochmal an diesen Bibeltext aus 1. Thessalonicher 5. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Art und du bist in der Lage, es zu erkennen. Und wenn du es erkannt hast, woher bekommst du dann die Kraft und die Motivation, das neue Leben zu leben? Und darüber habe ich hier auch schon gepredigt. Du kannst das im Internet anhören oder du erinnerst dich. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Seine Leitung in uns bewirkt Liebe zu Gott und damit auch den Wunsch, ein Leben zu leben, das ihm gefällt. Und damit bin ich am Ende der Predigt. Und wenn du jetzt merkst, dass der Heilige Geist dir Dinge in deinem Leben zeigt, die böse sind und die nicht zu dir passen, vielleicht macht er das auch in den nächsten Tagen. Dann freu dich darüber, weil das nicht nur gut für Gott ist, sondern besonders gut für dich. Also wenn du diese Dinge identifizierst, die nicht zu dir passen, weil du zu Jesus gehörst, dann nutze das Angebot zum Gebet und zur Seelsorge. Bleib nicht allein. Such dir jemanden, einen Freund, eine Freundin, die auch glaubt. Bete. Nutze auch das Gebet nach dem Gottesdienst. Kannst du dann dahin gehen? Zwei Leute werden dort in diesem Raum sein, direkt hier neben Gottesdienstraum, und bieten Gebet an. Und kannst du kurz sagen, was dein Thema ist, was du loslassen möchtest oder wo du dir Veränderung wünschst, und dann beten sie mit dir. Es kann auch sein, dass Buße für dich dran ist. Also wir sind ja nicht katholisch, ja, wir haben ja keinen Beichtstuhl. Aber ganz ehrlich, diese Kultur von Beichte, von Buße tun, von ich habe was erkannt und ich will es aussprechen und mir Vergebung zusprechen lassen, ist etwas sehr Wertvolles. Und wenn dich der Heilige Geist an etwas hier erinnert heute, was du beichten möchtest, musst du nicht in die katholische Kirche gehen. Das kannst du mit jedem Christen machen, der mit Jesus lebt, der dir dann im Namen Jesu Vergebung zusprechen kann. Also werde aktiv. Gehe zu einer Person deines Vertrauens, such ein Gespräch. Nur wenn es gerade Thema ist. Wenn nicht, dann freu dich, dass du gut mit Jesus unterwegs bist. Und du wirst merken, und wir werden merken, wenn wir uns mit dieser neuen Denkweise einfach ausrichten, also wenn wir mit dieser neuen Denkweise unser Handeln bestimmen lassen, es ist Freiheit, aber trotzdem ist es kraftvoll, so zu leben, dass es Jesus gefällt. Und ich freue mich. Wir werden als Gemeinde in den nächsten Jahren in dieser Jesus-Nachfolge wachsen. Wir werden ihm ähnlicher werden. Wir werden als Gemeinde Ausstrahlung bekommen von Freiheit, aber trotzdem Orientierung geben. Und ich freue mich auf die Frucht, die das hat, und über die vielen, die noch dazukommen werden, das mitzuerleben. Amen.